Jesus Christ, the Son of God, was born.
Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde unter ungewöhnlichen Umständen geboren und starb auch unter solchen. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, ohne materielle Güter, und lebte später auch so. Er sagt über sich selbst: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er wurde von den politischen Führern auf der Erde und von den religiösen Führern seiner Zeit nie geehrt oder begünstigt. Er erhielt von ihnen nie Anerkennung oder wurde von ihnen bevorzugt behandelt. Er saß auch nicht auf einem der obersten Plätze in den Synagogen. Seine Lehre war schlicht, und auch wenn ihm große Menschenmengen folgten, bestand sein geistlicher Dienst doch darin, den Einzelnen zu segnen. Er wirkte zahllose Wunder unter denen, die ihn als denjenigen annahmen, der von Gott gesandt war. Er gab seinen Aposteln Vollmacht und Macht, Wunder zu wirken und noch größere zu vollbringen. Aber er übertrug ihnen nie das Recht, Sünden zu vergeben. Seinen Feinden wurde ungehalten, als sie ihn sagen hörten: Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Oder: Deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Recht besaß nur er, weil er der Sohn Gottes ist und weil er für diese Sünden mit seinem Sühnopfer bezahlte. Seine Macht über den Tod war ebenfalls eine göttliche Eigenschaft. Jairus, ein Synagogenvorsteher, bat ihn, in sein Haus zu kommen, denn sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, lag im Sterben. Der Meister erhörte seine Bitte, doch als sie auf dem Weg waren, kam ein Knecht zu Jairus und sagte ihm: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht länger. Als Jesus das Haus betrat, bat er alle Leute, hinauszugehen. Dann nahm er das Mädchen sogleich bei der Hand und sagte zu ihr: Steh auf. Ein andermal, als er zur Stadt Nain unterwegs war, stieß er unterwegs auf einen Trauerzug. Eine Witwe weinte, weil ihr einziger Sohn gestorben war. Voller Barmherzigkeit berührte er die Totenbahre und sagte: Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Als die Leute das Wunder sahen, riefen sie aus: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Das Wunder war umso bemerkenswerter, da sie den jungen Mann bereits von Rechts wegen für tot erklärt hatten und ihn gerade beerdigen wollten. Jesus hatte 2 junge Menschen wieder ins Leben zurückgeholt, und der Beweis seiner Vollmacht und Macht über den Tod erstaunte die Gläubigen und erfüllte die Verleumder mit Furcht. Das dritte Ereignis war das beeindruckendste. Martha, Maria und Lazarus waren Geschwister, und Christus besuchte sie häufig. Als die Leute ihn über den Tod des Lazarus informierten, ließ er sich 4 Tage Zeit, die Familie aufzusuchen. Als er Martha Trost zusprach, erklärte er unmissverständlich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Als der Erlöser die Trauernden bat, den Stein vom Grab wegzurollen, flüsterte Martha ihm zaghaft zu: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Da erinnerte Jesus sie: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Nachdem Lazarus 4 Tage im Grab gelegen hatte, standen die Feinde des Sohnes Gottes vor einem unumstößlichen Beweis, den sie nicht ignorieren, schmälern oder verfälschen konnten. Und unsinniger und boshafterweise waren sie von diesem Tag an entschlossen, ihn zu töten. Später feierte der lebende Christus in Jerusalem mit seinen Aposteln das letzte Pascha-Fest, führte die heiligen Handlungen des Abendmahls ein und gab ihnen das Gebot, einander zu lieben, indem sie einander aufrichtig dienten. Danach ging er in voller Ausübung seines Willens mutig und entschlossen hin, um sich seiner schlimmsten Prüfung zu stellen, wobei er auf unvergleichliche Weise seine Liebe für die Menschen zeigte. Im Garten Gethsemane litt er in völliger Einsamkeit die heftigsten Pein und blutete aus jeder Pore. In völligem Gehorsam gegenüber seinem Vater sühnte er für unsere Sünden und nahm auch unsere Krankheiten und Bedrängnisse auf sich, damit er wisse, wie er uns beistehen könne. Wir stehen in seiner Schuld und in der des himmlischen Vaters, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde gerät, sondern das ewige Leben hat. Sein Opfer wurde zum Segen für alle Menschen, angefangen von Adam, dem ersten bis zum letzten aller menschlichen Wesen. Nachdem sein Leiden in Gethsemane abgeschlossen war, begab er sich freiwillig in die Hände seiner Gegner. Verraten von einem seiner eigenen Leute, wurde er eilends verurteilt, und das auf eine Weise, die sowohl ungerecht als auch illegal war. In einer Gerichtsverhandlung, die sowohl manipuliert als auch unvollständig war. Noch in derselben Nacht wurde er der Gotteslästerung beschuldigt und zum Tode verurteilt. Voller Hass und Rachedurst zettelte man, weil er bezeugt hatte, dass er der Sohn Gottes war, eine Verschwörung an, damit Pilatus ihn verurteilte. Hierzu änderte man die Anschuldigung von Gotteslästerung und Volksverhetzung, damit er zum Tode am Kreuz verurteilt werden würde. Seine Verurteilung unter den Römern war sogar noch grausamer. Ihr Spott und Hohn hinsichtlich seines geistigen Königreiches, die demütigende Krönung mit einer Dornenkrone, das schmerzhafte Auspeitschen und die länger andauernde Qual seiner öffentlichen Kreuzigung, das alles war eine deutliche Warnung für jeden, der es wagen sollte, sich als sein Jünger zu bezeichnen. In jedem Augenblick seines Leidens zeigte der Erlöser der Welt eine außergewöhnliche Selbstbeherrschung. Er dachte immer daran, anderen Gutes zu tun. Gütig und liebevoll bat er Johannes, sich um seine Mutter, Maria, zu kümmern. Er bat seinen Vater im Himmel, den Männern, die ihn kreuzigen, zu vergeben. Nun, da sein Werk auf der Erde erfüllt war, befahl er Gott seinen Geist an und tat seinen letzten Atemzug. Der physische Leib Christi wurde ins Grab gelegt und blieb dort 3 Tage ohne zu verwesen. Während seine Jünger traurig waren und unter Entmutigung und Ungewissheit litten, setzte unser Erlöser in einer anderen Phase des herrlichen Planes seines Vaters seinen geistlichen Dienst auf eine neue Weise fort. In dem kurzen Zeitraum von 3 Tagen arbeitete er unermüdlich, um das gewaltige Erlösungswerk unter den Toten zu organisieren. Diese Tage zählen zu denen, die der ganzen Familie Gottes immense Hoffnung verliehen. Bei diesem Besuch organisierte er diejenigen, die ihm treu nachgefolgt waren, damit sie denjenigen, die zu den Lebzeiten nicht von dem herrlichen Plan erfahren oder ihn abgelehnt hatten, die frohe Nachricht von der Erlösung brächten. Nun konnten sie aus ihrer Knechtschaft befreit und vom Gott der Lebenden und der Toten erlöst werden. Nachdem er seine Arbeit in der Geisterwelt beendet hatte, kehrte er zur Erde zurück, um seinen Geist für immer mit seinem physischen Körper zu vereinen. Auch wenn er majestätisch seine Macht über den Tod gezeigt hatte, erfahren wir aus dem Bericht in den Heiligen Schriften, dass diejenigen, die er vor seiner Auferstehung ins Leben zurückgeholt hatte, doch nur in ein Leben zurückkamen, das auf wundersame Weise verlängert worden war. Sie würden aber dennoch sterben. Christus war der Erste, der auferstehen und nie wieder sterben sollte, der für immer einen vollkommenen, ewigen Körper haben sollte. In seinem auferstandenen Zustand erschien Maria, die, sobald sie ihn erkannte, anfing, ihm zu huldigen. Unser Erlöser ermahnte sie mit großer Zärtlichkeit im Hinblick auf seinen neuen und herrlichen Zustand. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Damit lieferte er einen weiteren Beweis dafür, dass sein geistlicher Dienst in der Geisterwelt etwas Wirkliches und abgeschlossen war. Später sagte er mit Worten, die die Wirklichkeit seiner Auferstehung bestätigten: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Nachdem er zu seinem Vater gegangen war, kehrte er wieder zurück und erschien seinen Aposteln. Er zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Ich gebe Zeugnis, dass Christus ganz anders zurückkehren wird, als er beim ersten Mal kam. Er wird mit allen Gerechten und Getreuen in Macht und Herrlichkeit kommen. Er wird alles Er wird als König der Könige und als Herr der Herren, als der Fürst des Friedens, der verheißene Messias, der Erretter und Erlöser, um die Lebenden und die Toten zu richten. Ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen. Ich bitte darum, dass wir würdig sein mögen, bei ihm zu leben, dass wir mit Freude und Hingabe dienen und dass wir mit ihm treu bis ans Ende bleiben. Im Namen Jesu Christi. Amen.